At your job, do you ever have to deal with a nose roller? How about a snub pulley? Well, if you're installing a new conveyor belt system, dealing with the different components can sound like you're speaking a foreign language. Luckily, you've got a team ready to help. Grainger's technical product specialists are fluent in maintenance, repair, and operations. So whenever you want to talk shop, just reach out. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Lick and Rush Episode 20. Ich bin Uli Hebel auf Instagram, auf Blue Sky, auf X heißt das, und auf Instagram.
Ich bin Joachim Hebel, genau dieselben Plattformen.
Ist doch schön.
Ja, toll. Wer von uns beiden war jetzt eigentlich am Wochenende kacke? Das weiß ich jetzt nicht genau, weil du wurdest ja angeschrieben. War ich schlecht oder warst du schlecht? Oder waren wir beide schlecht?
Wahrscheinlich beide. Das wäre die einfachste aller Ausfahrten, aber ja, ich habe, also nur für diejenigen, die das jetzt nicht genau deuten können, ich habe nur einen Post aus meinem Postfach zitiert, das ist ja auch nichts allzu Böses gewesen, das ist halt einfach so ein typischer, der fünfmal pro Spiel kommt, du hast keine Ahnung, Satz, ohne Ankündigung, ohne dass irgendwie von uns jemand weiß, um was geht's denn jetzt eigentlich, aber du hast halt keine Ahnung. Und in dem Fall war es wahrscheinlich an dich gerichtet. Das denke ich mir dann immer schon, wenn ich weiß, wann du arbeitest.
Ja, da bin ich schuld. Das ist ja klar. Immer bin ich. Das weißt du dann schon.
Wenn ich weiß, wann du arbeitest und mir schreibt halt währenddessen jemand, du hast keine Ahnung. Das passiert auch eigentlich einmal am Spieltag, wenn ich ehrlich bin. Bei dir wahrscheinlich genauso. Dann habe ich nur mal nachgefragt. Also ich wusste natürlich schon ungefähr, worauf es wahrscheinlich hinausläuft. Habe mir nur gedacht, den Spaß gönne ich mir jetzt mal. Und und als ich dann geschrieben habe, naja, gut. Für jemanden, der noch nicht mal den richtigen Kommentator rauszufinden hat, weiß ich jetzt nicht, ob ich das so machen würde. Und dann blockt er mich. Das wäre echt ganz witzig.
Absolut. Aber, zu Recht. Das heißt, auf Deutsch gesagt, er schiebt dir den Fehler unter oder beziehungsweise mir. Aber wenn er dann einen Fehler aufgezeigt bekommt, dann blockt er dich. Das ist doch absolut fair. Ich finde, dass es genau in der heutigen Zeit passt richtig gut rein, finde ich.
Ja, das ist alles wirklich genauso. Ich mach was, aber dreh mich einfach weg und geh weiter, weil nerv mich jetzt nicht, Alter. So, finde ich ganz gut. Immerhin, er hätte mich ja noch als Harren oder sowas beschimpfen können. Gut, dann legen wir los mit den Themen, die da sind. Wir haben ja jetzt eine Woche lang nicht gesendet, weil FA Cup Wochenende zunächst war und dann ist ja jetzt eine englische Woche hinter uns, aber mehr noch ein paar Personalien, die passiert sind in der Zwischenzeit und sicherlich die eine, die zunächst überraschend kam, irgendwie dann auch wiederum nicht. Wir haben es ja auch schon mal so ähnlich angedeutet, dass es so sein könnte, dass das passiert. Everton hat sich von Sean Dyche getrennt oder Sean Dyche von Everton. Da gibt es unterschiedliche Lesarten. Jedenfalls ist es so, dass noch am Tag des Pokalspiels bei Peterborough es ganz kurzfristig rauskam, dass Dyche nicht mehr weitermacht. Ursprünglich waren die Planungen so, dass zumindest mal bis zum Saisonende weitergearbeitet werden soll. Die Friedkin Group, die ja dann ganze zwei Wochen den Trainer behalten hat, hat wohl auch vorgehabt, mit ihm bis zum Saisonende weiterzumachen. Das ist jetzt nicht unbedingt das, was Sean Dyche gerne gehabt hätte. Da können wir dann gleich nochmal über Sinn und Unsinn der ganzen Sache sprechen und natürlich nochmal ein paar Sachen, die jetzt rausgekommen sind, warum beide Seiten aufeinander verschnupft reagiert haben und so weiter. Aber es ist jedenfalls so, dass er nicht mehr Trainer ist und David Moyes übernommen hat. Und wie immer erstmal auf der Gefühlsebene abgefragt, was tut sich bei dir, wenn du das gehört hast? Hat sich sicherlich auch ein bisschen verändert wahrscheinlich seitdem.
Ja, also David, ich meine, wenn du dir jetzt das erste Spiel anschaust und du siehst, dass die plötzlich Tore schießen können, dann kann man jetzt theoretisch sagen, wow, ist ja gar nicht so übel. Auf der anderen Seite muss ich halt sagen, Sean Dyche einen höchst konservativen Trainer gehen zu lassen und mit David Moyes einen noch konservativeren, nein, das jetzt nicht, aber ich glaube, noch konservativer geht nicht, aber einen ähnlich konservativen Trainer zu holen, ist ja dann eigentlich das Gleiche für Gleiches austauschen. Da bin ich jetzt ehrlich gesagt, also wenn man jetzt wirklich die Chance genutzt hätte und zu sagen, hey, wir holen jetzt irgendjemanden, der wirklich progressiv nach vorne geht, der den Verein einmal auf links dreht und dann schauen wir mal, bla 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 bla, dann hätte ich gesagt, okay, so finde ich, ist es more of the same und bringt jetzt, glaube ich, nicht so viel weiter. Ich mag David Moyes, ich glaube auch, dass der, das ist ja kein Trainer, der irgendwie Standards irgendwie flutschen lässt, so, sondern der, glaube ich, wird schon was machen, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass sie die großen Schritte machen, aber who knows.
Ja, mir geht's auch so ähnlich. Ich habe das gestern auch im Spiel dann gesagt, vielleicht ist das auch genau die gleiche Amtshandlung von der Friedkin Group wie bei Roma auch, dass sie da haben sie Ranieri geholt, einen, der schon in dem Fall zweimal da war, Mois jetzt nur einmal, aber aufgerechnet war Mois dann sogar länger im Verein als Ranieri bei der Roma, so einen Mister quasi, so richtig alteingesessenen, einen, dem man nichts mehr vormachen kann, der ungefähr weiß, wie es läuft, den das Publikum akzeptiert und der jetzt erstmal konsolidiert. Ich meine, das Allerwichtigste ist ja, dass die drin bleiben wieder. Das Allerwichtigste ist jetzt schon wieder Abstiegskampf und sieht schon oder sah schon wieder nicht sehr gut aus und war jetzt auch trotz, es klingt jetzt komisch, trotz eines 3:2 gegen Tottenham auch nicht alles voll überzeugend. Und gegen Aston Villa ist das ja schon mal schief gegangen. Das heißt, das ist erstmal das Allerwichtigste. Aber natürlich hofft man sich insgesamt, dass David Moyes das bringt, was er hinterlassen hat, nämlich Stabilität. Gab's ja seither nicht mehr, wenn man ehrlich ist. Da kann jetzt er weniger dafür und ich glaube auch nicht unbedingt, das haben wir ja 1800 Mal rausgearbeitet im Podcast in den letzten Jahren, nicht immer auch die dann jetzt 8 Manager, die Fahad Moshiri zum Beispiel beschäftigt hat oder 3 Sportdirektoren, sondern und auch die vielen Millionen, die er gewälzt hat für irgendwelche Namen, die nie Sinn ergeben haben. Also da lag oder liegt vieles im Argen, da war vieles chaotisch, was ja letztlich auch dazu geführt hat, dass die letzte Saison 23/24 durch PSA so abgestraft worden ist, was wir alle vermutet haben, aber nicht wussten. Und da hofft man jetzt einfach, dass der das schaffen kann, David Moyes, dass er stabilisiert, unabhängig davon, jetzt mal einen Schritt zu gehen oder nicht zu gehen, sondern einfach nur stabilisieren. Aber mir geht's auch wie dir. Wenn, dann hätte ich schon irgendwie gesagt, komm, dann geht doch jetzt auch ein Schritt in die richtige Richtung. Und ich meine, das ist ja auch wieder nur der eine Teil, die Personalie des Trainers jetzt zu haben, aber der Kader, dem fehlt ja immer noch einiges. Also ich mag da schon, auch akzeptieren, warum Sean Dyche nicht so die Offensive gefahren hat, wie er sie gefahren hat. Und da war auch gegen Tottenham schon ein bisschen Glück dabei, würde ich jetzt einfach mal so sagen. War jetzt nicht alles, dass sie das wirklich rein super fußballerisch gelöst haben. Besser, keine Frage, aber möchte jetzt auch mal wissen, wie nachhaltig das alles ist. Und trotzdem glaube ich, wenn man sich den Kader so anschaut, dann ist uns allen klar, da müsste schon noch ganz schön was getan worden sein. Das ist auch etwas, was ja schon Deutsch so ein bisschen zum nicht ganz zufrieden sein verleitet hat, sozusagen. Deswegen, also ich finde es nach wie vor auch ein bisschen komisch, dass das passiert ist. Ich muss aber auch sagen, und da wollte ich ja vorher schon mal kurz andeuten, den allerersten Impuls, den ich hatte von, jetzt entlassen die den, das ist kompletter Schwachsinn, der ist natürlich weg, wenn man sich dann genauer einliest und reinhört, was denn so passiert sein soll in der Zwischenzeit. Das mag ich dann schon etwas besser nachvollziehen, dass auch Sean Dyche schon wohl auch dafür gesorgt hat, dass er geht, weil er wusste, also das ist zumindest die Lesart, die ich habe. Sean Dyche hat gemerkt, die Friedkin Group beschäftigt ihn zwar bis Ende des Jahres erstmal, der Vertrag läuft ja aus, und dann hat es aber wohl keine Zeichen gegeben, dass sie darüber hinaus gerne weitermachen wollen. Und das hat ihm nicht gepasst, was ich verstehe. Auf der anderen Seite, und das ist jetzt nur meine, das interpretiere ich jetzt rein, das war natürlich jetzt auch alles, diese ganze Amtszeit von ihm war schon auch sehr, hat schon sehr mitgenommen. Sowohl die Art und Weise des Fußballs, dieses immer wieder mühsam zu was zu kommen, aber vor allen Dingen das, was der zu leisten hatte rund um den Verein herum. Sodass ich sogar nachvollziehen kann, dass der jetzt sagt zum zwar neuen Besitzern, die mit dem alten ja gar nichts zu tun haben, aber schon auch sagt, naja, Leute, also ich habe hier quasi ganz alleine den Hintern gerettet letztes Jahr und da hätte ich schon gerne etwas mehr Vertrauensvorsprung. Das kann ich dann wiederum verstehen. Aber das ist, glaube ich, so die Gemengelage, die da war.
Ja, mit diesen Punktabzügen, dann ja auch die ganzen Geschichten, kein Geld, logischerweise, was daraus ja resultierte. Warum sie ja die Punktabzüge bekommen haben, weil sie eben zu viel Geld ausgegeben haben in den Jahren davor. Das heißt, du hast weniger Punkte gehabt und musstest dann irgendwie trotzdem eine Mannschaft zusammenbekommen, die einigermaßen Fußball spielen kann. Das hat er einigermaßen hinbekommen. Dann kommt dazu, dass er bei Burnley schon dasselbe hatte, nämlich ein Club, der wenig Geld investiert hat und er musste eigentlich ständig abgehende Spieler mit der zweiten Garde ersetzen und so weiter und so fort. Irgendwann, glaube ich, reicht's dem. Das kann ich mir schon gut vorstellen. Auf der anderen Seite kann man dann Everton wiederum verstehen, Es kommt eine neue Besitzerschaft und die überlegt sich erst einmal, wen wollen wir denn als unseren Trainer haben, wie wollen wir das Ganze aufbauen, wie haben wir da vielleicht, wie sieht unsere Strategie aus, passt Daesh dazu oder passt er nicht dazu, das müssen wir uns noch überlegen und so weiter und so fort. Vielleicht will man auch, und das kennt ihr ja auch alle, wenn man einen neuen Verein hat oder beziehungsweise einen Verein kauft, dann will man vielleicht seine eigene Idee umsetzen und nicht einfach den bestehenden Trainer einfach weiter verpflichten, sondern man sagt, hey, das ist nicht mein Trainer gewesen und vielleicht, das muss man ja auch sagen, schon da ist es natürlich ein, ja, honoriger Mann, alles okay, aber er ist jetzt auch nicht unbedingt Sexiness in Person, deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass man vielleicht sagt, boah, vielleicht wollen wir den nächsten Schritt gehen, Freakin' Group ist jetzt auch nicht unbedingt klein, sondern die wollen schon, die haben schon Ideen, die wollen schon, ich kann das alles von A bis Z verstehen, auf beiden Seiten, ich kann verstehen, dass Daesh sauer ist, dass er nicht mehr, Vorschusslorbeeren bekommen hat, Vertrauen bekommen hat, wie auch immer, ich kann aber auch verstehen, dass zum Beispiel eben, dass die Freakin' Group irgendwann mal sagt, wir haben vielleicht eine neue Idee. Ich kann beides nachvollziehen, ich kann beides verstehen, macht für mich beides Sinn und dann kommt's halt, wie es kommt und dass dann vielleicht einfach zwei, ja, unbewegliche Brocken aufeinander knallen und dass dann vielleicht auch das Gestein explodiert, das kann ich mir vorstellen, mag ich mir vorstellen und dann war es halt, wie es war. Das ist im Endeffekt, glaube ich, irgendwie in der Natur der Sache.
Ja, also genau. Glaube ich auch, hast du auch schön ausgedrückt. Das kennt ihr ja alle, wenn ihr einen neuen Verein kauft. Schreibt uns mal, welche Vereine ihr schon so gekauft habt in eurem Leben.
Ja, also bei Fußballmanager habe ich damals den Verein immer gekauft, wenn ich irgendwann mal. Deswegen ist
es. Ja, irgendwann ging es, das stimmt.
Es wäre nicht meine erste Übernahme.
Das stimmt. Also ging nochmal drum, auch um die Punkte auch nochmal abzuarbeiten, was Daesh verärgert hat. Es gab wohl ein formelles Angebot sogar an Graham Potter, da unterscheiden sich die Quellen. Manche sagen ja, das gab es, manche sagen, es gab nur eine grundsätzliche Abfrage, ob er bereit sei, was ihn natürlich stört, was ich glaube ich auch völlig logisch ist. Dann Einigkeit über Transfers ist nicht so gegeben gewesen, wie er sich das gehofft hätte. Also Jadon Philogene ist wahrscheinlich das allerbeste Beispiel. Der wechselt dann am Ende zu Ipswich, obwohl klar gemacht worden ist, den könnte er sich ganz gut vorstellen, unter anderem, also das ist der eine Name, von dem man es weiß, dass Everton da dran war, aber einmal mehr nicht richtig reingegangen ist, sozusagen, dass sie den hätten haben können. Man könnte sich vorstellen, dass man Ipswich vielleicht sogar ausgestochen hätte, weiß ich jetzt nicht. Und dann gab es immer wieder auch so Dinge, die im Verein nicht so gut angekommen sind seitens Daesh, wie zum Beispiel die Besetzung des Trainerteams, hat seinen eigenen Torwarttrainer mitgebracht zum Beispiel, hat den Langjährigen da nicht weiter verpflichtet und es gab zum Beispiel sowas wie, also auch unterschiedliche Lesarten, die kommen dann halt immer raus, es soll eine Ohrfeige gegeben haben im März gegen Nathan Patterson, die Daesh wohl so ein bisschen, wie er halt ist, gemeint hat, ne, so das konnte man vor 20 Jahren halt noch machen, aber es ist in der heutigen Zeit nicht mehr drin und Patterson soll es nicht so gut gefunden haben und so weiter und so weiter, also viele, viele Dinge, die dazu führten, dass da eh schon ein bisschen was im Argen lag, was letztlich dann dazu führte, dass man ja auch gesehen hat, soll eine harte Verhandlung gegeben haben über das Auskommen, das noch bezahlt worden ist, weil Sean Dyche schon dachte, ich müsste auf jeden Fall bis Ende der Saison bezahlt werden, so wie halt mein Vertrag ist. Das hat Everton anders gesehen, naturgemäß. Und dann ist man, glaube ich, das kann man schon auch sagen, nicht im Guten auseinandergegangen, was ich total schade finde. Was man letztlich auch dann daran gemerkt hat, dass wenn man die Pressemitteilung gelesen hat, und da muss ich auch sagen, da war ich auch zu schnell mit meiner Reaktion dann auch in den sozialen Netzwerken, dann ist nicht mal mehr ein Dank da gewesen an Sean Dyche. Das ist hässlich, das ist auch weiterhin großer Schwachsinn. So viel Klasse sollte man trotzdem haben, finde ich. Andererseits im Übrigen auch. Aber das ist nicht mehr, es ist nicht mehr ganz so nicht nachvollziehbar, wie es mal war. Wir haben ja schon mal vor 3 Wochen, glaube ich, oder 4 Wochen, als das mit Friedkin war, gesagt, so gefühlsmäßig und geruchsmäßig ist es schon so, dass die sowieso was Neues tun würden im Sommer. Im Übrigen kann das immer noch sein. Also ich habe aus irgendwelchen Gründen ich würde nicht wetten, dass David Moyes derjenige ist, außer es geht jetzt super, super gut, aber wenn das so ein Hängen- und Würgen-Klassenerhalt ist, dann würde ich nicht darauf wetten, dass derjenige ist, der sie ins neue Stadion führt. Also das ist Fortsetzung folgt, da bin ich mir einigermaßen sicher. Aber es ist nicht mehr ganz so hart, ich fand sowohl die Entlassung Deutsches als auch die Amtsnahme Moyes zunächst mal riesengroßen Schwachsinn. Bei beidem muss ich aber wahrscheinlich etwas Abbitte leisten, aber halt auch nur etwas.
Ja, dann kannst du ja, wenn du schon Klasse forderst, kannst du ja dem Typen, der dich angeschrieben hat, auch zurückschreiben und dem danken für seine Nachricht. Das würde auch Klasse zeigen. Aber er hat dich ja geblockt, deswegen geht's nicht.
Ja, ich hab's ja versucht.
Deswegen,
ich hab ja sogar, der nächste Satz, den ich noch geschrieben hatte, war Entschuldigung.
Ja, das du hast dich entschuldigt, dass du
so frech
geantwortet hast.
Ja, da hat er mich schon geblockt.
Schade. Next Topic.
Naja, werden wir einladen in den Podcast irgendwann mal den Kollegen und dann können wir mit viel, viel diskutieren. Gleicher Irrsinn, den es immer noch gibt im Goodison Park. Ist halt so. So sind die Dinge. Gut, dann, also Graham Potter wollen wir hier nicht nochmal wieder aufrollen. Ich glaube, das haben wir mehr oder weniger ja schon getan bei der Aufnahme, als Lopetegui weggegangen ist. Graham Potter ist verpflichtet worden, so wie wir es ja eigentlich im Grunde gesagt haben. Da wird sich jetzt auch nicht ernsthaft was daran geändert haben, so wie sich auch grundsätzlich an West Ham Situation jetzt zunächst mal nichts ändert. Da können wir dann ja auch mal überlegen, wie wir demnächst mit West Ham umgehen werden. Kleiner Spoiler, ist was in der Pipeline, aber mal sehen, wann wir das hinbekommen. Und dann würde ich sagen, was machen wir denn? Willst du erst über Transfers reden oder erst die Spieltage abhandeln?
Das machen wir eher erst so rum, ja. Ich glaube, das macht mehr Sinn.
Gut,
kleinteilig, ist immer nett.
Dann lass uns doch, also es gibt ja ein paar Sorgenkinder in der Premier League. Ist echt erstaunlich, kann mich nicht erinnern, wenn ich ehrlich bin, dass es 2-3 solche Rohrkrepierer gab in der Liga wie gerade jetzt. Und also bei Manchester United, das haben wir jetzt schon ein paar Mal gesagt, in den letzten Wochen, Monaten, das ist jetzt nicht mehr so, dass man da sagt, man reibt sich so die Hände, ich weiß nicht, ob man das hört, man reibt sich die Hände und sagt, lustiges Thema, da können wir viel drüber reden und können mal die ganzen Unzulänglichkeiten aufzeigen, sondern inzwischen ist es eigentlich eher so, dass ich es mir anschaue und ich habe es gestern jetzt nur parallel gesehen gegen Brighton und mir gedacht habe, wow, das ist ganz schön wenig und das ist jetzt erneut so und jetzt sind wir inzwischen... Die sind immer noch über Tottenham, das ist das Erstaunliche daran. Aber es ist schon alarmierend, finde ich. Also Hürzeler hat gestern Amorim mal die Hosen runtergezogen.
Ja, also wie gesagt, wir machen es bitte ganz kurz, weil ich kann es nicht mehr hören. Ernsthaft, ich glaube, ihr da draußen auch nicht mehr. Und die wöchentliche Manchester United Hosen runterzieh-Show brauchen wir jetzt auch nicht. Im Grunde genommen, die Aussage, die ja jetzt um die Welt geistert oder beziehungsweise durch die Welt geistert, ist... dass er ja gesagt hat, wir sind das schlechteste Manchester United seit Ewigkeiten, wahrscheinlich seit ever, genau weiß ich nicht mehr, ich muss nachschauen, aber wir müssen daran arbeiten, so jetzt habt ihr eure Schlagzeile, jetzt müssen wir arbeiten daran, dass es besser wird. Ich habe auch nachgeschaut, 6 der ersten 12 Spiele verloren, gab es zuletzt vor 1900, irgendwie 1885 oder sowas, dass es einem Trainer passiert ist. Es ist einfach wirklich eine sehr, sehr schwache Zeit, brauchen wir nicht reden. Ich habe es im letzten Jahr auch schon gesagt, im Spiel. Ich habe es auch ausgerechnet, Punkteschnitte und so weiter und so fort. Es ist eigentlich alles gefallen unter Erik ten Hag. Ich glaube, da sieht man mal, wie schwierig diese Phase ist. Amorim hat einen Plan, den kennt jeder. Die Spieler passen nicht dazu. Die haben zu ten Hag nicht gepasst. Sie passen aber zu Amorim noch weniger. Plus... er doktert am offenen Herzen, das was ja Ralf Rangnick mal gesagt hat, dieses am offenen Herzen operieren, das macht er während der Saison. Du siehst, dass er an diesem Kader bastelt, ohne an diesem Kader zu basteln, was ja total Irrsinn ist, weil er ja mehr oder minder jedem zeigt, wer wann wo weg muss, wieso, weshalb, warum und wer geliebt wird und wer nicht. Dann werden wieder Spieler rausgenommen, dann wieder nicht. Ja, da hat mir auch ein Zuschauer geschrieben, dass er das ja mal erklärt hat, aufgrund Fitnesszuständen und so weiter und so fort. Trotzdem ist es einfach manchmal nicht verständlich, wer spielt und warum nicht. Die Aussage habe ich damals schon auch gehört. Es ist teilweise sehr, sehr wirr und vor allem, du siehst ja dann auch, dass er jetzt in den Spielen meistens nach 35 Minuten schon oder nach 40 Minuten, 45 Minuten, 50 Minuten haben wir auch schon gesehen, dass er einfach reagieren muss, weil er einfach merkt, dass es die falsche Aufstellung ist. Und das ist halt einfach dann schon eine Sache. Ja, es ist, ich kann es nicht greifen. Also es ist, sportlich habe ich jetzt ein noch schlechteres Gefühl als unter Erik ten Hag, bei dem ich wenigstens das Gefühl habe, er hat zumindest, kann er die Sache gerade noch so tragen. Er kann sie nicht heben, aber er kann sie gerade noch tragen. Bei Amorim habe ich das Gefühl, es fällt ihm langsam aus der Hand. Das ist das große Problem, weil es wird sehr, sehr laut rundrum. Der Druck wird unsäglich groß. Ihr seht es ja alle, was da draußen passiert. Diese Schlagzeile ist auf der einen Seite nett und cool, weil er ja wenigstens offen und ehrlich ist. Auf der anderen Seite ist hier halt auch absolut alarmierend, wenn du das sagst. Und ja, wenn du jetzt sagst, keine Ahnung, der vorherige Trainer war auf Rang 19 und jetzt bist du auf Rang 15 und das ist immer noch zu wenig, dann würde ich sagen, ja, aber er hat ja wenigstens was angepackt. Aber der Grund, warum es runtergeht, ist ja und bist ja unter anderem du. Und das dann zu offenbaren, ist halt noch viel, viel schwieriger und noch viel unnötiger und viel schwachsinniger, als wenn du einfach sagen würdest, ja, wir waren einfach Vorletzter, jetzt sind wir 15., wir müssen irgendwie durch die Saison kommen, sondern sie waren davor nicht gut, jetzt sind sie schlecht. Also das ist ja, das muss ja einen Grund haben. Und Erik ten Hag hat's der dann verhältnismäßig sogar noch gut gemacht, zumindest besser gemacht. Und dann habe ich irgendwie schon ein Problem damit, ehrlich gesagt.
Ja, es ist dann immer wieder erstaunlich, wie solche Amtszeiten dann die alte Amtszeit dann doch nochmal neu einordnen. Das finde ich schon auch. Im Grunde, was soll man sagen? Es ist ja alles dazu einmal erzählt worden. Das ist nicht gut, was bei United gerade läuft. Ich finde, es gibt schon auch Manager. Ich meine, er erzählt ja immer, dass er eine Grundsatzidee hat. Und es gibt Manager, das möchte ich nur dazu sagen, die haben um diese Zeit schon deutlicher gewirkt. Da hat man auch schon nach 2, 3, 4 Spielen gesehen, worauf es hinauslaufen soll. Das sehe ich hier ehrlicherweise nicht. Wie auch. Und das, ich weiß halt auch nicht, also wenn das so in der Schnelligkeit jetzt auch weitergeht, dann müssen die, glaube ich, nochmal reagieren, weil das kannst du ja nicht durchziehen. Also du kannst ja nicht einfach hoffen, dass du immer mit 0 Runden rausgehst und dann wird das schon irgendwann mal passen. Also schon, es gibt kein gutes Bild, das muss man schon ehrlich sagen. Ich finde nach wie vor aber, kommunikativ löst er das sehr clever, Ruben Amorim. Das ist gut. Also
den fand ich nicht sehr clever. Weil der würde ihm in 13 Jahren noch nachhängen.
Gut, aber das ist ja wie immer, also er sagt ja dann auch, aber das ist die Art und Weise, wie ich Fußball denke und lebe, und da müssen jetzt alle durch, weil das wir müssen leiden, die Fans müssen leiden. Und das ist dann wiederum, ja, das stimmt, das ist der eine Satz, wenn man den so exklusiv nimmt und alleinstehend nimmt, dann klingt er komisch. Und dann damit wird er leider auch, und das ist ja in unserer Medienlandschaft so für immer in Verbindung stehen, er ist der Trainer des miesesten Uniteds der Welt, Geschichte sozusagen. Aber das, was er danach sagt, ist halt das, was eigentlich ja seine Botschaft ist, von ich muss hier Grundlagenarbeit leisten. Wenn er das so sieht. Ich glaube schon auch, dass, also ich weiß nicht, wo das hinführen soll, wenn ich ehrlich bin, weil ich, also wie du auch, ich sehe nicht nur keine Verbesserungen, ich sehe sogar deutliche Verschlechterungen. Aber gut, anyway, müssen wir ihn arbeiten lassen und einfach mal schauen, was dabei rumkommt. Ich bin jetzt auch wie bei dir, das macht jetzt keinen Sinn, den nächsten Brennpunkt aufzumachen und alles nochmal wieder runter zu beten, was alles nicht läuft. Das wissen alle, das wisst ihr da draußen auch, was nicht läuft und dass es nicht läuft. Und deswegen gehen wir vielleicht zum nächsten Sorgenkind, denn du hast ja quasi mit dem Anfang der Woche dich rumgeschlagen von Tottenham. Aber die Probleme gehen ja eigentlich schon sehr viel länger. Eigentlich mindestens mal seit Dezember, aber allerspätestens seit Neujahr ist glaube ich klar, dass Tottenham auch ein größeres Problem hat. Die sind jetzt Rang 15 mit 24 Punkten nach 22 Spielen. Das ist schon erstaunlich wenig, bei 12 Niederlagen im Übrigen. Das ist schon erstaunlich wenig.
Ja, vor allem unter United, da habe ich jetzt echt erstmal suchen müssen, tatsächlich. Ja, ich hatte sie gegen Arsenal im North London Derby, können wir dann auch noch so auf Arsenal kurz eingehen, weil da ist auch was passiert. Also bei Tottenham, Ich werde aus denen auch nicht schlau. Es ist einfach, es ist eigentlich momentan so, dass eigentlich es ist eine komplette, dieses wunderschöne Wort Wundertüte ist. Die sind einfach nicht greifbar. Viel zu viele Spieler sind momentan einfach nicht in Form. Ja, du hast Verletzte ohne Ende. Also 3 der 4 in der Viererkette fallen aus. Das heißt, du hast riesengroße Probleme da hinten drin. Dazu mit einem neuen Torhüter ja auch noch. Das heißt, 4 von 5 Defensivspieler sind neu. Und Pedro Porro ist kein Defensivspieler. Deswegen Bissouma hat jede Woche, ich bin es langsam leid, wenn ich ehrlich bin, hat jede Woche seinen Dreher, indem er sich einfach in irgendwelche Abwehrreihen reindreht. Saar ist einfach nur wild. Madison hat ein Spiel gut, 2 Spiele schlecht, und das ist wahrscheinlich in Stein gemeißelt, genau so. Und dann hast du, Son ist nicht mehr der Son, der er mal war. Das ist vielleicht auch dem anderen geschuldet. Deswegen den will ich da sogar mehr oder minder rausnehmen. Der einzige, der wirklich performt, ist Kulusevski. Gray auf seinem Niveau, weil ist ja okay. Bergwall kommt langsam. Das sind diese jungen Spieler, die jetzt einfach die Lichtblicke sind, kurioserweise, und die das Spiel tragen und tragen müssen. Und ich finde es echt beschämend, ehrlich gesagt, wie so Also was aus so einem Madison geworden ist, irgendwie so ein dass er, ich hab das immer wieder gesagt, auch damals, ich kann mich noch daran erinnern, ich habe es mal aufgeschrieben, bei Norwich, das ist wahrscheinlich der begabteste Schönwetterfußballer, den es gibt. Wenn es läuft, ist der herausragend. Wenn du 4-0 gewinnst, macht er 2 Assists. Aber wenn es darum geht, also bestes Beispiel ist ja das Spiel gegen City, dieses 4-0, da sieht er aus wie ein Weltfußballer, in Anführungszeichen. Und jetzt plötzlich sieht er so aus, wo du dir, denkst dir, okay, hat der keinen Bock oder was ist mit ihm los? Der braucht halt immer ein bisschen Hilfe. Und das ist bei allen so, im Grunde genommen. Ja, du musst mit deinem jungen Gray da hinten spielen, du musst mit Jed Spence, dem ja eigentlich schon mehr oder minder attestiert worden ist, dass er da nicht reinpasst, dass er nicht Premier League Niveau hat, nicht Tottenham Premier League Niveau hat und so weiter und so fort. Du hast einen jungen Keeper jetzt drinnen und so. Es ist einfach sehr, sehr viel los da. Unsere Quellen sagen, Postecoglou ist nicht angezählt worden, zu keinem Zeitpunkt angezählt worden und hat auch nach wie vor das Heft in der Hand, was so die Wintertransfers betrifft, sollten welche passieren. Also sie schauen und suchen. Da soll er tatsächlich wirklich nach wie vor die Hand drauf haben. Das werden wir sehen, ob das dann wirklich auch so bleibt, weil mir auch gesagt worden ist, wart mal 2-3 Niederlagen ab. Und wir haben jetzt 2-3 Niederlagen später. Oder zumindest vor meinem Gespräch 2 Niederlagen später. Deswegen, who knows? Ich sage jetzt nicht, dass das passieren kann. Ich glaube, ich habe auch nicht das Gefühl, dass das noch passieren kann oder dass es jetzt so schnell passiert. Aber wir haben ja schon gesagt, im Sommer haben wir gesagt, boah, was ist, wenn da irgendwie er mal keinen Bock mehr hat? Was ist denn, wenn... Also ich glaube, im Sommer wird gesprochen. Sagen wir es mal so. Das ist mein Hard Guess. Bin ich mir fast sicher, dass das passieren wird. Dass man sich zusammensetzt und sagt, wie machen wir weiter? Machen wir weiter. So kann es nicht weitergehen. Es sind sehr, sehr viele Verletzte, deswegen nehme ich da auch ein bisschen Schuld von ihm, weil er ja nie mit dem spielen kann, was er sich eigentlich vorgestellt hat. Trotzdem ist es halt auch da, wie bei Ruben Amorim, du hast einen Plan, den kennt jeder. Und das ist Risk and Reward. Entweder du kriegst halt oder Drama oder Gloria, was weiß ich. Du hast einfach zwischen diesen beiden Extremwerten rennst du hin und her. Wenn es funktioniert, sieht's aus und dann hüpfen alle. Wenn es nicht funktioniert, Klammer auf, viel zu häufig, weil auch Verletzte, weil auch Spieler nicht in Form, Klammer zu, dann heulen alle. Und das ist einfach auch, wie bei Manchester United, dieses Clubs nicht würdig. Das muss man ganz klar sagen. Du bist Tabellen-15. der Premier League. Das kann nicht sein. Also auch für die Ausgaben, trotzdem, der Kader ist immer noch gut genug, um das ein oder andere Spiel besser zu bestreiten, weil er halt auch keine Anpassung vornimmt, sondern es ist ja gegen jeden Gegner dasselbe, in jeder Situation dasselbe. Und das ist halt, logischerweise wird das irgendwann mal bestraft, wenn das Personal nicht dementsprechend da ist. Du rennst halt ein, du gehst in, egal ob der Gegner 300 Kilo wiegt oder 50 Kilo wiegt, du gehst all in. Du willst mit ihm einen Schlagabtausch haben. Und das kann halt oftmals in die Hose gehen, wenn du selbst nicht fit bist. Und das sehen wir jetzt.
Bei mir ist es so, ich muss sagen, ich musste gerade das Mikrofon nur schnell wechseln, das hast du hoffentlich auch gar nicht mitbekommen, ich hoffe ihr auch nicht unbedingt, hoffentlich ist die Qualität nicht sehr viel schlechter geworden, aus irgendwelchen Gründen ist die Batterie, die voll war, ausgefallen, weiß ich nicht, aber anyway, ich muss ehrlich sagen, ich drehe mich gerade, also was Tottenham betrifft, ich habe gestern ja auch gefragt und einige von euch haben mir geschrieben, was würde denn besser sein, wenn ein anderer Trainer kommt, und der erste Impuls ist, ja, stimmt, weil das haben sie jetzt ein paar Mal probiert und es ist nichts besser geworden. Aber jetzt sage ich mal was. Das mit Ange Postecoglou, das geht jetzt seit einem Jahr gleich. Der erzählt seit einem Jahr auf jeder Pressekonferenz seine Prinzipien und warum er das Dogma beibehält. Und es wird aber zunehmend angepisster. Und was ich auf dem Feld sehe, ist, genau wie du es genau gesagt hast, genau das Gleiche. Und ich glaube, bei Tottenham, das ist nicht alleine die Schuld. Also das, man könnte sich jetzt fragen, wenn du, was hast du noch, 11 Feldspieler oder 12 Feldspieler? Also gut, in der Theorie könnte man jetzt Mikey Moore noch als quasi Erfahrenen mitnehmen auf der Bank. Der kommt und seine Sache auch gut macht. Das habe ich gestern im Spiel immer wieder gesagt. Warum bringt der eigentlich Mikey Moore? Dann kommt er und er ist an beiden Toren beteiligt. Gut, okay. Mag Gründe geben, von denen ich nicht weiß. Meinetwegen. Du hast nicht viele erfahrene Spieler. Es ist jetzt der 20.01. Warum hast du denn keinen Feldspieler verpflichtet? Was ist denn los? Das Fenster ist doch offen. Also wenn man diese Diskussion im November geführt hätte, hätte ich gesagt, gut, okay, geht nicht. Jetzt ist aber der 20. Januar. Ihr hättet 20 Tage was tun können dagegen. Laien einstehlen, was weiß ich. Mir ist nicht bekannt. Kann auch sein, dass ich mich irre. Dann schreibt es mir, wenn ihr das besser wisst. Wenn PSA das Ganze nicht ermöglicht. Ja gut, einverstanden. Dann bin ich dabei. Man muss sich natürlich überlegen, wen holt man sich da in den Kader rein. Ich würde jetzt nicht nur deshalb, weil jetzt gerade alle verletzt sind, 13 feste Neuzugänge für die kommende Saison machen. Dann stopfst du den Kader voll. Das macht keinen Sinn. Aber der Kader ist ja sowieso dünn. Das mit den Innenverteidigern beten wir jetzt seit 1,5 Jahren runter. Eigentlich im Grunde seit Dragoschin gekommen ist. Und da haben wir auch gesagt, gut, jetzt noch einer und dann ist gut. Und das ist jetzt
ja, die... sind sie übrigens auch vor Ort nicht alle begeistert davon, dass das nicht passiert ist.
Ja klar, also, weil es der Schwachsinn ist.
Deswegen, und, ja. Also das wissen sie selbst, dass das ein Fehler war.
Und folgende, also das und jetzt ist aber der 20. Januar. Das heißt, ja, man kann sagen, dass Johann Lange auch nicht den Job so hundertprozentig richtig gemacht hat, wie man ihn machen soll. Aus meiner Sicht jetzt, das ist eine laienhafte Idee. Das Gleiche könnte man über Daniel Levy seit Jahren grundsätzlich sagen. Aber, und darauf will ich hinaus, das ist ein gefährliches Gemisch bei Tottenham aus so Ermüdungserscheinungen, / Verletzungen und Ange Postecoglou, der nämlich der Mannschaft nicht das Beste gibt, was sie gerade brauchen könnte, zum Beispiel ein etwas konservativeres System. Nein, die laufen rein und runter, all or nothing. Ich hab mir das mal rausgeschrieben, es ist auch im Übrigen weiterhin so, von all den Niederlagen, 12 an der Zahl, ist nur eine deutlicher als ein Tor ausgefallen. Das sah gestern eine Zeit lang deutlicher aus, okay, haben sie dann wieder so korrigiert, dass das einhergeht mit der Statistik. Aber von den Siegen, und das ist das eigentlich Erstaunliche, ist nur einer nicht bei 3+-Toren ausgefallen. Das heißt, wenn es klappt, klappt es himmelhoch jauchzend. Genau. Und wenn es nicht klappt, ist es bodenlos.
Das, was ich gesagt habe.
Jungs.
Ja, und ich glaube, kurz zusammengefasst, du hast Verletzte. Okay, das ist gegeben, das sehen wir, das wissen wir auch. Ich habe die Chris McCarthy, können wir gerne nochmal drüber reden, wenn wir über Arsenal sprechen. Oder bei City ist ja dasselbe. Ich habe die Statistik mal rausgeschrieben. Tottenham hat 21 Verletzte. Das heißt, Verletzte, die mehr als ein Spiel ausgefallen sind. Also ab dann wird Langzeitverletzte quasi draus gemacht. Und da haben sie 21. Das ist der dritthöchste Wert. Das ist einer mehr als Arsenal, die sind bei 20. Das heißt, pardon, ich bin echt noch ein bisschen krank immer noch. Hoffe, dass es nicht allzu wild ist. Also das heißt, die haben eine Menge Verletzte. Und das sieht man ja auch, schaut euch den Kader an, man sieht es. Ich glaube schon, dass wenn alle da wären, dass diese Qualität, also jeder weiß, was kommt, mit voller Kapelle sind sie wahrscheinlich an mehr Tagen, als sie es momentan sein können, besser als der Gegner trotzdem, weil der Gegner sie nicht halten kann, weil sie besser sind. Bin ich mir sehr sicher. Nur da diese Spieler fehlen, kriegen sie es nicht hin. Sie spielen ja mit demselben System. Das heißt, du glaubst, du kannst ein Rennen fahren mit einem Ferrari, den hast du momentan aber nicht. Ja, was ist dann los? Dann wirst du wahrscheinlich verlieren. Das ist das große Problem. Und er müsste anpassen, das will er aber nicht. Und dann rennst du halt rein. Jetzt kannst du sagen, auf der einen Seite, wir hatten eine Diskussion auch schon mal bei Guardiola, als er das gesagt hat über Russell Martin. Ja, cool, du musst ja auch deinen Prinzipien treu bleiben, sonst sagen die Spieler ja, der knickt ein. Absolut verständlich. Nur, man hat ja gegen Arsenal gesehen, die haben das Tor erzielt, herzlichen Glückwunsch, also wirklich schönes Tor, oder beziehungsweise in der wichtigen Phase wichtiges Tor und so weiter und so fort, aber danach kam halt gar nichts mehr. Und das ist halt das große Problem. Du hast momentan einfach nicht genug Punching Power, um mit den Großen mitzuhalten. Das Ding ist aber, du stellst dich nicht als Konterboxer rein und klammerst nicht und sonst irgendwas, sondern du gehst halt trotzdem in den Infight und dann kriegst du halt einfach auf die Glocke. Das ist so. Dementsprechend, ich verstehe, dass er nicht komplett abrücken will, aber leichte Anpassungen schon. Und manche Spieler, wie gesagt, nochmal, ich werde einfach kein Bissouma-Fan mehr. Das ist mir einfach zu wurschtig, was der macht. Der dreht sich jedes Spieler irgendwo rein, verliert den Ball. Ich bin's leid, ehrlich gesagt, und das ist bei vielen Spielern so. Ich bin diese ständigen Ballverluste von Porro leid, der, glaube ich, die meisten der Liga hat, habe ich letztens rausgeschrieben. Du hast einen jungen Keeper, du hast, ich bin es alle, Madison, wie gesagt, nochmal, ich bin es leid, dass der zwei Spiele einfach nicht funktioniert, weil jeder sieht, was der könnte, aber dieses lethargische, ich kann's auch nicht mehr sehen, ehrlich gesagt, ich mag den so gerne, wirklich, war einer absoluten Lieblingsspieler. Aber ich habe den Glauben an den verloren und ich kann verstehen, warum Leute sagen, der wird nicht mehr Nationalspieler. Ich finde es super schade, wie das alles momentan läuft. Da müsste einfach auch wirklich mehr kommen, weil ja, der Einzige, der sich wirklich dagegen stemmt über die volle Zeit, ist Kulusevski.
Aber auch nicht. Seien wir mal ehrlich, die letzten der letzte Monat ist auch nicht auf dem Niveau. Das ist
aber er hat immer noch seine Momente, findet auch den einen. Solanki, okay, Solanki noch rausgenommen, weil der wirklich läuft ohne Ende. Der läuft ohne Ende, meisten Pressing-Situationen der Liga mit Abstand. Das ist wirklich jemand, der immer anläuft. Der hat technisch immer einen drin, wo du dir denkst, okay, auch das wissen sie vor Ort, aber das wussten sie auch davor. Sie wollten diesen Stürmer haben, der anläuft und so weiter und so fort. Den haben sie. Aber insgesamt ist das Konstrukt einfach zu vulnerabel und das ist dann einfach, ja, dann ist es so, wie es ist. Ich verstehe, dass sie Verletzte haben, ich verstehe, dass es sie ärgert auch, dass es so ist. Ich verstehe auch, dass Endspostekoglu das immer wieder anspricht. Mir ist es trotzdem, ehrlich gesagt, logischerweise zu wenig. Also Rang 15, worüber reden wir?
Ja, ich weiß nicht, also wie gesagt, ich gräme mich da gerade. Also ich glaube, dass ich mag das nicht mehr so sehen. Das funktioniert so nicht. Das sind auch ein paar Aufstellungsdinge, die ich nicht ganz nachvollziehen mag. Klar muss der schieben, aber Kulusevski, wann immer der ins Zentrum kommt, ist er sehr viel besser als auf rechts draußen, finde ich. Ganz persönlich, das ist einfach so. Dann könnte man über diese ganze Archie Gray-Nummer auch grundsätzlich mal reden. Man könnte auch darüber sprechen, dass, also wenn offensichtlich viele Spieler Pausen bräuchten, müde sind, dann muss man sie ihnen halt auch geben. Jetzt mag ich in dieser Woche wiederum, das habe ich ja gestern auch ein paar Mal so gesagt, wahrscheinlich ist das Spiel nicht das Wichtigste, sondern das Hoffenheim-Spiel mit Blick auf das Auskommen dann in Europa ist sehr viel wichtiger. Das ist glaube ich, auch der Grund, warum Postecoglou wahrscheinlich nochmal erstmal weitermacht, weil es gerade keine Chance gibt, reinzukommen. Du hast jetzt Europa League, Premier League, Europa League, Premier League und dann, und im Pokal sind sie ja noch gut dabei, die Möglichkeit, dich ja fürs Finale zu qualifizieren. Und das ist wiederum, steht dem gegenüber. Vielleicht fährt der auch einfach nur eine extreme Taktik von, also ich glaube das nicht, weil sonst würdest du ja gnadenlos schonen und mir ist schon klar, dass du natürlich mit ein paar Teenagern dann spielen müsstest, weil einfach im Moment nicht mehr geht. Da wiederum dreht sich das, kommt ja wieder die Personalpolitik rein. Lirum larum, glücklich bin ich nicht mit dem, was da bei Tottenham läuft. Und ich gehe mehr und mehr dazu über, wenn ich mir das alles so überlege, dass ich denke, also das ist ja immer dann so die finale Überlegung. Gibt der Trainer dem Team das beste Auskommen, damit es das Bestmögliche rausholt? Und das glaube ich gerade nicht. Und da würde ich sogar ein krasses Minus dahinter machen. Und im Übrigen, und das wisst ihr ja, wenn ihr den Podcast hier hört, das erzähle ich eigentlich schon seit einem halben Jahr, auch wenn die Kapelle voll ist, dass ich denke, dass mit dem einen oder anderen Sicherheitsnetz eingespannt dieses System sehr viel besser sein könnte, weil es ist unterm Strich dekodiert. Manchmal kannst du es nicht verhindern, das ist ja das, worauf alle hinaus wollen, das ist ja das, was jeder einzelne Trainer gerne erarbeiten möchte, dass es zwar vorhersehbar ist, aber nicht zu verteidigen, gut, aber beides ist der Fall und da habe ich meine Probleme mit, muss ich ganz ehrlich gestehen.
Ja, und dann noch einen Satz abschließend. Ich glaube, das ist meine feste Überzeugung, er hat einfach diesen großen Vorteil, beziehungsweise diesen Bonus, dass er halt einfach ein Sympathieträger war, / ist, weil er ja immer mal galt als so quasi und auch diese ganze Kampagne irgendwann mal hieß so quasi, das ist ein richtiger Mensch und er sei so bodenständig und ist er ja auch, alles in Ordnung, gar kein Stress, also gar keine Kritik daran. Mein Take ist einfach nur, würde da ein Sean Dyche /David Moyes Typ stehen, hätte er den Kredit nicht mehr, da bin ich mir ziemlich sicher.
Das glaube ich auch, ja. Da bin ich mir auch ziemlich sicher. Und das ist ja auch fair enough, dann hat er sich dann vielleicht auch verdient oder erarbeitet, alles gut. Ich möchte jetzt auch nicht, also nicht falsch verstehen, ne? Das ist nie bei irgendeiner Bewertung, außer bei Nathan Jones damals, so, dass ich sagen möchte, der muss da weg oder so. Sondern ich versuche einfach nur wiederzugeben, was gerade der Fall ist. Und im Moment ist das Trainerdogma ein Problem bei Tottenham, glaube ich. Und nicht Lösung, sondern echt ein klares Problem. Gut, dann schauen wir vielleicht einfach nur ein paar Häuser weiter. Selber Stadtteil, also nicht Stadtteil, das ist in London nicht möglich, aber zumindest selbe Himmelsrichtung und kümmern uns mal um, also vielleicht mal vorneweg die etwas ketzerische Frage, weiß ich schon, aber machen wir denn jetzt die Meisterschaft final zu?
Ja, also ich mache sie zu. Ich habe gestern, weiß ich gar nicht mehr, vorgestern mit Chris McCarthy lange telefoniert, ich glaube, das war's. Aus zwei Gründen. Also erstens, es ist jetzt irgendwann mal punktetechnisch schwierig, wenn du mal hochschaust und sagst, okay, der Abstand, sie haben es jetzt wieder liegen lassen, bla 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 bla. Aber das ist gar nicht mein Punkt, sondern mein Punkt ist eher, wenn ich im Punkteschnitt rechne, ja, dann glaube ich einfach nicht mehr dran, dass es passieren wird. Ich glaube einfach nicht mehr dran. Du hast jetzt 10 Spiele nicht gewonnen nach 22. Was willst du mir erzählen von Meisterschaft? Du hast mir nichts mehr von Meisterschaft zu erzählen. Das war's. Ich glaube nicht, dass es, weil der Punkt ist für mich der, wenn du mir garantierst, Uli, die gewinnen jetzt 8 Spiele am Stück. Das ist ja gar nicht mal viel. Also die hatten schon mehr und es gibt Mannschaften, die hatten schon mehr und die sind dadurch Meister geworden. 8 Spiele ist ja auf den ersten Blick, wenn du es vergleichst mit City, mit was City so macht um diese Jahreszeit normalerweise, was Liverpool schon machte um diese Jahreszeit, dann würde ich sagen, ja, brauchen sie mal ein Minimum. Gibst du mir die Garantie, dass sie es tun? Nein. Also und zwar ganz, ganz sicher nicht. Ganz sicher nicht. Die werden in den nächsten 8 Spielen lassen, die nochmal Minimum 3 Spiele liegen. Minimum. Und damit ist es vorbei. Das war's. Also das Problem ist eher diese Hochrechnung, die ich anstelle, weil wir alle ja wissen, was noch kommt. Und das glaube ich einfach nicht. Vor allem mit Champions League dann ja auch noch. Jetzt kannst du auf die Gründe gehen. Verletzte, auch da, ihr habt mir die Zahl gerade vorgelesen. Alles in Ordnung. Sie haben Verletzte ohne Ende. Nur der Punkt für mich ist, selbst wenn du hast Verletzte, und du bist jetzt, hattest davor 55% Ballbesitz, 60% Ballbesitz, hattest Expected Goals Werte von 3, jetzt hast du einen Expected Goals Wert von 0,9, blablabla. Alles sinkt ab und du bist jetzt plötzlich schlechter als der Gegner. Dann könnte ich verstehen, dass du sagst, ja, aber schau mal, die haben auch so viele Verletzte. Ja, aber die sind nach wie vor besser als der Gegner. In jedem einzelnen Spiel. Und sie machen das Spiel jeweils nicht zu. Und damit sage ich jetzt nicht, dass sie schlecht sind und dumm sind und blöd sind, sondern es laufen einfach auch Dinge gegen sie. Das ist jetzt keine Verschwörungstheorie, das weiß man ja inzwischen. Das hat damit gar nichts zu tun, sondern ich habe mit Chris auch drüber gesprochen. Wir sind so oft von A nach B gesprungen oder von A nach Z gesprungen, weil wir gesagt haben, ja, sie haben viele Verletzte, aber wo kommen die her? Das kann man eigentlich gar nicht erklären, weil plötzlich reißt dem dann wieder das. Du hast Ewigkeiten einen Stürmer gesucht. Dann kommt Gabriel Jesus, macht herausragende Spiele, ist plötzlich der Stürmer, verletzt sich. Es verletzt sich Bukayo Saka. Du denkst dir, Mann, Bukayo Saka verletzt sich, das gibt's doch gar nicht. Der wichtigste Spieler, der hat 50% an 50% der Toren war der beteiligt. Wer kann den ersetzen? Keiner kann ihn ersetzen. Oh, Ethan Vaneri, plötzlich ist derjenige, der macht genau das Gleiche, zumindest fast. Verletzt sich auch. Also du hast teilweise auch Pech ohne Ende. Ich glaube nicht, dass da dann auch so Schiedsrichterentscheidungen, ich fand die Handgeschichte richtig. Dazu dann auch in den Spielen, ja, du bist besser als Aston Villa, Respekt, du hast dieses Spiel sehr gut angenommen. Villa hat versucht, das Spiel zu zerpflücken, zu zerstören, wenig Spielfluss zuzulassen, Arsenal nicht anlaufen zu lassen. Das hat super funktioniert von Aston Villa, trotzdem macht Arsenal das Tor. Dann sag ich im Spiel noch, jetzt müssten sie es zumachen, Arsenal macht es zu, also erhöht auf 2-0 und trotzdem gewinnst du dieses Spiel nicht. Und das kann mir keiner erklären, warum es so ist. Weil schaut euch diese beiden Situationen an. Ich habe mit Chris gestern drüber gesprochen, der hat gelacht ohne Ende, weil ich gesagt, schaut euch mal diese Flanke jeweils. Ab Flanke, Expected Goals Wert, ist wahrscheinlich 0,01 oder so, weil die Flanke kommt von irgendwo, die musst du perfekt treffen. Wer trifft die perfekt? Sie treffen die zweimal perfekt und zweimal auch der Abschluss perfekt. Also Thielemans, das ist wirklich 10 von 10, was der macht. Und Watkins ist auch richtig gut. Den hat er auch schon in den Himmel gebolzt. Deswegen, es läuft einfach alles gegen dich. Schließlich der Entscheidung dasselbe. Du jubelst schon. Alle denken, wow, das war's jetzt. Ist es aber nicht. Dann geht noch ein Ball an den Pfosten. Du hast einfach überall, wo du hinlangst, momentan Pech. Du gehst mit bester Intention rein. Du gibst immer alles. Und trotzdem fällt es dir runter am Ende. Ich kann nicht erklären, warum es so ist, weil ich glaube nicht, dass es Dummheit ist, ich glaube nicht, dass es mangelnde Qualität ist, ich glaube auch nicht, dass da irgendjemand etwas gegen Arsenal hat, das glaube ich nicht. Es ist einfach, es hört sich dumm an, aber es ist verhext. Du hast manchmal einfach Pech. Ich habe die Werte vorgelesen während dem Spiel, ich sag die auch immer wieder, die lassen die wenigsten Schüsse zu, haben den niedrigsten Expected Goals Wert gegen sich pro Chance. Lassen die wenigsten Ballaktionen im Strafraum zu. Das ist ja eigentlich alles, sie haben die beste Abwehr der Liga und trotzdem kassieren die in den letzten Wochen in jedem Spiel Minimum ein Gegentor. Es ist nur eins, aber sie kassieren's. Und dieses Gegentor, oder jetzt waren es 2 in dem Fall, ja, aber sie kassieren's auch gegen Tottenham. Da gab es überhaupt keine Notwendigkeit, sie kassieren das Gegentor. Nicht, weil sie dumm sind, sondern einfach, weil es passiert. Es passieren Zufälle, aber es passieren so viele Zufälle, dass ich halt irgendwie schon wieder mich frage, wie kann das denn sein? Ich habe keine Erklärung dafür. Chris und ich haben beide die Erklärung nicht gehabt, aber wir haben beide gesagt, ich glaube, dass es dieses Jahr einfach nicht reichen wird, einfach weil zu viel Scheiß zusammenkommt, den du nicht erklären kannst, der irgendwo auch echt krass ist und als Trainer, glaube ich, würde ich da stehen und würde mir denken, das kann doch jetzt nicht wieder der Fall sein. Aber es ist so. Und dann, ja, dann sage ich nicht, dann wirst du es nicht oder so, sondern ich glaube einfach, dass dann, schaut euch das mal an, in dieser Tabelle, wenn wir darauf blicken mit den Verletzten, wie viel Langzeitverletzte hat der FC Liverpool? Wenn wir gerade gesagt, Arsenal 21, wie viel hat Liverpool? 2. Da, die sind nicht über jeden Zweifel haben, aber sie sind mit Abstand das stabilste Team der Liga und haben auch noch ein bisschen Glück. Was heißt Glück? Ich glaube, Glück gibt's nicht. Ich habe auch mal rausgelesen, was bei Liverpool wieder so gearbeitet wird, dass dort eben sehr, sehr gut gearbeitet wird, was genau das betrifft. Auch, dass da Arne Slot genau das herausgearbeitet hat, wie man eben Fitness erhält und so weiter und so fort und so weiter und so fort. Der ist da wirklich tief drin. Der macht das einfach auch richtig gut. Die haben einen breiten Kader. Die haben dann auch mal Glück, dass die eben in der letzten Minute, dass der Ball eben genau vor die Füße von Darwin Núñez fällt und dass der ihn halt dann zufälligerweise einmal in seinem Leben macht. Das passiert. Ja, aber es ist so, den vergibt er in 9 von 10 Fällen, gerade in so Drucksituationen, aber er macht ihn diesmal und dann haben die halt auch mal, was heißt Glück? Glück ist es dann nicht, aber dann, die haben, für die läuft's und das ist doch, dann vergleiche ich einfach nur diese beiden Pfeile, der von Arsenal zeigt für mich nicht nach ganz oben, nicht grün nach ganz oben, sondern er zeigt so gelb nach rechts vielleicht und bei Liverpool läuft einfach alles nach oben und dann ist es einfach so und dann wirst du am Ende wahrscheinlich einfach nur Meister, weil halt, ja, die anderen ist, die, ich glaube, die, nein, die sind, ich sage jetzt nicht, dass sie schlecht sind, das ist nicht der Take, sondern ich sage einfach nur, du wirst allein schon mal unangefochten Meister werden, weil die anderen dir nicht folgen können, das meine ich damit. Die können dir nicht folgen, du bist einfach in diesem Jahr das beste Team der Premier League, das stabilste Team der Premier League und dann wirst du Meister. Ich bin mir sehr sicher, dass die nicht mehr so viele Punkte lassen werden.
Ja, glaube ich auch, das haben wir ja schon mal gesagt, es wird einfach gar keine Dynamik mehr entstehen, das wäre ja eigentlich das Ziel gewesen von Arsenal, nochmal zumindest Druck zu genau. hochzuhalten, damit die denken, oh, wenn wir jetzt stolpern, könnte er vielleicht, aber also, wahrscheinlich werden die sowieso zu stabil, das muss man schon ehrlich sagen, ist jetzt auch wieder ein Beispiel gewesen jetzt am Wochenende von, gut, wenn du die Dinger noch gewinnst, ja, dann gewinnst du halt auch die Meisterschaft, so ist das halt nun mal. Ich möchte nur noch mal, hast du die Tabelle noch offen mit den Verletzungen?
Ja, müsste ich auch machen, warte.
Okay, weil ich möchte nur noch mal auf ein Team auch
ja, raus. Da, hab's, ja.
Wo steht Bournemouth?
Bei 14 Verletzten okay. Sind genau in der Mitte.
Okay, gut. Erstaunt mich sogar, weil die haben aktuell 12 Feldspieler zur Verfügung und haben ja schon Jefferson zurückholen müssen von der Leihe bei Watford, wo er in 13 Spielen ganze 0 Tore erzielt hat, weil Enes Ünal nicht mehr spielen wird in der Saison und weil Evanilson auch operiert werden musste. Das heißt, die spielen mit der kompletten Rumpftruppe und sind seit 10 Spielen in Folge ohne Niederlage und haben das formstärkste Team der Liga einfach mal mit 4 weggeschickt. Nicht, dass ihr es nicht wisst, ist klar, aber Andoni Iraola ist der Wahnsinn. Das ist ein fantastischer Fußballlehrer, der würde mich wundern, wenn Bournemouth, also die werden ja irgendwann mal wieder alle gesund werden, haben keine Doppelbelastung, nichts. Die sind dieses Jahr, glaube ich, legit dabei um die Europa League-Teilnahme, mindestens. Vielleicht sogar mehr, weiß ich nicht. Je nachdem, sieht ja wohl auch nach 5 Plätzen aus in der Champions League. Wer bin ich, dass ich das jetzt ausschließen würde? Aber da kann man, also wir haben jetzt drüber geredet. Bei Arsenal läuft dies und das nicht, natürlich auf einem anderen Niveau, keine Frage. Bei Tottenham Verletzungen und so weiter. Und guckt euch Andoni Iraola an, was der da macht mit einer Teenager-Abwehr. Genau. Muss man vielleicht auch noch mal rausheben dann.
Ich muss ganz kurz noch Genauigkeit nachwerfen. Liverpool hat die zweitwenigsten, ich habe es falsch vorgelesen, die zweitwenigsten, sie haben 12 Verletzte. Also Arsenal quasi doppelt so viele oder beziehungsweise Brighton hat doppelt so viele, so ist es. Aber sie sind die zweitwenigsten so. Also nicht nur 2, das wäre ein bisschen wenig, das kam jetzt auch komisch vor. Deswegen habe ich mich schon gewundert. Sie haben die zweitwenigsten, sind Rang 2 der Tabelle quasi.
Okay, ja, du bist ja ein Hater, deswegen war es klar, dass du...
Nee, aber das muss schon genau sein. Um Gottes Willen. Chris hat das so zu mir gesagt, die sind auf Rang 2. Ich dachte, die sind auf 2 so. Ich dachte, das wären 2 Verletzungen. Habe ich einfach dann nachgeplappert und die Tabelle jetzt erst nachgeschaut. Sie sind
ja bezeichnet. Ja, hier ist noch die Schulter abwälzen, ja, ja.
Nein, nein, ist halt so. Ich hab Liverpool jetzt nicht gesucht davor.
Es ist, aber ja, also ich habe jetzt auch nicht gleich geschaltet, aber wenn man sich mal überlegt.
Zwei sind ein bisschen wenig.
Genau, die haben schon nämlich auch teilweise auf einzelnen Positionen gewisse Schwierigkeiten gehabt, aber wir haben ja gesagt, auf der Position, auf der es nicht passieren darf, ist es meistens nicht passiert und Gravenberg spielt mehr oder weniger durch. Aber ja, genau, dann haben wir auch noch Bournemouth Newcastle mit drin gehabt in der Sendung und dann müssen wir wahrscheinlich nochmal zu einem Team schauen, das erstaunlich deutlich gewonnen hat. Und ich habe schon vor 2 Wochen, glaube ich, mal die Frage gestellt, bedeutet das jetzt, dass Manchester City zurück ist? Jetzt haben sie Ipswich das schon deutlich geschlagen, aber was heißt das denn jetzt?
Ja, das ist die Frage. Also ich hatte sie ja gestern, muss echt sagen, wir haben gestern gewitzelt so, wenn du mir sagst, wenn das Spiel am 2. Spieltag stattgefunden hätte. Wir wissen nicht, was passiert ist, bla 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 bla. Es wäre der 2. Spieltag. Dann würde ich sagen, typisches Manchester City-Spiel, absolut typisch. Dann würdest du nicht wissen, dass da ein Kranker rumläuft. Ja? Sondern du würdest sagen, die sind doch bumsfidel, wie man so schön sagt. Das war Vintage City. Ja, Ipswich hat es ihnen sehr leicht gemacht, weil also jede einzelne Seitenverlagerung, also die haben wirklich den Ball auf eine Seite gespielt, haben ihn dann einfach nur auf die andere Seite geschoben und da gab es eine Torchance. Teilweise durch eine Flanke, teilweise wirklich einfach nur durch eine Zirkulation auf die andere Seite rüber. Damit kamen die nicht klar. Das hat schon gereicht. Dann Ball in die Tiefenstaffelung hat gar nicht funktioniert und dann kannst du ja gegen Manchester City nichts machen, weil dafür sind sie zu gut. Ist ja eh schon ein Wunder, dass Haaland den ersten nicht gemacht hat. Trotzdem muss ich sagen, es hat sehr, sehr gut ausgesehen und die Verletzten, er hat einen Punkt, klar, brauchen wir auch nicht reden, aber wie gesagt, es gibt 5 Teams, die haben mehr. Ich glaube einfach, dass jetzt wieder dass er eine Lösung finden würde, war mir klar, das haben wir ja auch schon gesagt. Es hat sich viel auf ihn fokussiert, Druck, auch dieses Führungsvakuum, war auf dem Platz, sah das oftmals nach Ohnmacht aus, weil die Spieler mussten selbst regeln und konnten Pep nicht fragen während der 90 Minuten. Er hat ihnen jetzt, glaube ich, wieder mehr Guidelines hingegeben, wie sie es machen können. Es kommen Spieler zurück. Und für Pep war die Situation auch neu, muss man auch sagen. Er hat schon Drucksituationen gehabt, aber in diesem Ausmaß, das kann mir keiner erzählen, das war für ihn auch neu. Er hat sich da jetzt reingearbeitet, es kommen Spieler zurück, wie gesagt. Er hat ein paar Situationen verändert. Matheus Nunes spielt auf der rechten Abwehrseite. Savinho spielt plötzlich links vorne. Doku ist zurück und so weiter und so fort. Du hast jetzt wieder ein paar Situationen. De Bruyne kommt langsam wieder. Du hast schon jetzt wieder, auch die Verteidigung wird besser und so weiter und so fort, also du hast da schon ein paar Dinge angepasst, dazu werden jetzt im Winter ein paar Spieler kommen, das merkt man ja auch, also angeblich Douglas Lewis per Laie, da sind sie momentan dran, aber das glaube ich ist eher noch in weiter Ferne oder ist eher nur so loses Interesse oder beziehungsweise Beobachtung, aber Marmoush wird kommen, Kuchanov wird kommen aus Lens, was man hört, Vitor Reis, Innenverteidiger wird kommen von Palmeiras, also du holst Spieler jetzt auch dazu, dann glaube ich wird eine neue Dynamik reinkommen in diese Mannschaft und nochmal, die sind jetzt schon wieder auf Rang 4. Die sind jetzt schon wieder auf einem Champions-League-Rang. Also, wir haben da 90% der Leute da draußen haben lauter geschrien als bei United und bei Tottenham, weil sie einfach, ich habe auch in den Kommentaren das wieder gelesen, City, oh, schade, dass die nicht mehr abgestürzt sind und so weiter. Die Häme bei City ist halt einfach mal 13. Und das habe ich sowieso nie verstanden, ehrlich gesagt. Es lief nicht gut, es war eine Schwächeperiode, die Pep noch nicht erlebt hat, die wir auch noch nicht erlebt haben. Und trotzdem glaube ich, dass sie auch aus dieser Wunde mit einer kleinen Narbe rausgehen werden, aber sie werden weiterleben. Und dann ist die Diskussion, glaube ich, ziemlich schnell vorbei. Weil wir sehen, dass in der Premier League viele Mannschaften Verletzte haben. Wir sehen, dass viele Mannschaften Probleme haben. Und wir sehen, dass City wahrscheinlich, während alle sich die Wunden lecken, am Ende dann dastehen wird und trotzdem in der Champions League landen wird und vielleicht sogar nicht mal auf Rang 4, sondern vielleicht sogar noch höher. Who knows? Die sind jetzt 6 Punkte hinter Arsenal. Pff, wer sagt mir, dass das nicht noch passiert? Deswegen, ich habe da nicht so schwarz gemalt, wie viele das gemacht haben. Ja, nochmal, die Kerbe war so tief wie nie zuvor. Wir alle wüssten aber, dass City manchmal Dürreperioden hat. Diesmal sind Spieler wirklich ausgefallen, die haben sie nicht mehr hinbekommen. Aber viele, das habe ich auch gesagt, viele Spiele, und hat Guardiola auch immer gesagt, viele dieser Spiele, die sie nicht gewonnen haben, beziehungsweise verloren haben, waren in anderen Wettbewerben. Es hat mit der Premier League nichts zu tun gehabt. Ja, es sind 6 Niederlagen und die hatten sie in den meisten, ich habe es auch rausgeschrieben, glaube in 3 der 6 Meister, und ich glaube in keiner Meistersaison irgendwas war, hatten sie das insgesamt am Ende. Das heißt, es sind schon sehr, sehr viele Niederlagen, aber trotzdem glaube ich, dass die auf jeden Fall wieder kommen werden. Und ich muss jetzt nochmal ganz kurz nachschauen, Spielplan Man City, weil eine Sache gibt es nämlich noch, die ich gestern, die wir jetzt dann nämlich sehen werden, und ich glaube, die nächsten Wochen werden, die werden richtig heftig, weil die nächsten Gegner lauten, Uli, weißt du sie? Chelsea? Die sind jetzt hinter ihnen. Das heißt, die können sie wegtreten. Arsenal, Newcastle, Liverpool, Tottenham. Also das heißt, die nächsten vier Gegner sind alles deine Kontrahenten. Was ist denn, wenn du alle vier schlägst? Und wir können doch nicht ausschließen, dass Manchester City das tut. Schlag alle vier von denen und deine Saison sieht ganz anders aus.
Ja, klar. Das war ja eh klar. Vielleicht können wir dann schon mal überleiten auch auf die Personalie, die euch wahrscheinlich auch irgendwie allen auf den Nägel brennt, wenn die Dinge so sind, wie sie vertraglich festgehalten sind, wird Erling Haaland 9,5 Jahre für Manchester City stürmen, dann 34 sein, hat einen der lukrativsten Spielerverträge in der Geschichte unterschrieben, zu einem Zeitpunkt, der wahrscheinlich auch nicht ganz verkehrt ist aus der Sicht Citys, würde ich jetzt mal ganz, ganz salopp sagen wollen. Was haben wir dann? 1000 Pfund pro Woche müsste das dann circa sein, ne?
577.000 Euro pro Woche, ja, genau. Also 30 Millionen Euro Fixgehalt, dann kommen ja noch Boni oben drauf, also wenn er Tore schießt, und das glaube ich sollte er. Also es ist von beiden Seiten ein absolutes Statement. Es zeigt, dass Haaland bleiben will. Ich glaube auch, dass der mittlerweile gemerkt hat, also sind wir uns mal ehrlich, Barcelona ist momentan nicht the place to go, weil du ja merkst, was da passieren kann. Und Real Madrid ist zu mit Mbappé. Da, die haben sich dem committed. Ich glaube, dass der weiß, wo soll ich hin. Und dann bleibt er. Der fühlt sich wohl in Manchester. Sein Papa hat da gespielt. Ich glaube nicht, dass da einen Grund gibt, da wegzugehen. Die bezahlen ihn und sie werden ihn trotzdem ja, wenn es irgendwie geht, weiß er ja auch, dann wird er schon irgendwie gehen können. Ist dann auch ein Zeichen für den Verein, eben dann auch Geld einzunehmen und so weiter und so fort. Ist es von ihm schon ein Zeichen, ehrlich gesagt, weil was ist denn, wenn City mit den 115 Anklagepunkten und so weiter und so fort, also es ist schon ein Vertrauen da, aber Guardiola hat es auch gesagt, es ist auch ein Vertrauen an ihn da, weil du könntest ja auch sagen, was ist denn, wenn der jetzt einfach sagt, ich mache jetzt den James Maddison, jetzt bin ich wirklich ganz polarisierend, der war jetzt wirklich fies, aber ihr wisst, was ich meine, der hat jetzt einfach keinen Bock mehr, der trainiert nicht mehr, der geht jetzt saufen, der macht jetzt irgendwie dies, das, jenes, zieht sich eine Dönerpizza mehr rein, hat er mal gesagt, dass das sein Lieblingsessen ist, zieht sich eine Dönerpizza mehr rein und sagt dann irgendwie, ist es mir jetzt egal. Ich glaube nicht, dass das passieren wird. Und deswegen, das hat Guardiola auch gesagt, der ist nicht der Typ dafür, der will eine Legacy aufbauen, der will Rekorde brechen und so weiter und so fort. Und das, glaube ich, ist ein Zeichen an City. Ich mag's hier, ich mag euch und ich habe hier eine Menge vor. Und es ist und ich vertraue euch auch, dass das mit den 115 Punkten nicht stimmt, beziehungsweise dass das nicht kleben bleibt an euch. Und es ist von City auch ein Zeichen, wir glauben, dass du fit bleibst, wir glauben, dass du im Kopf klar bleibst und wir glauben, dass du einer der besten Stürmer der Premier League-Geschichte werden kannst. Und wir werden weiterhin eine Mannschaft um dich herum aufbauen, die dir Tore garantieren wird. Das ist von beiden Seiten ein Commitment und ist ein Riesendeal, der ist fast ein bisschen untergegangen, ehrlich gesagt. Aber das ist wirklich bemerkenswert. Und nur eine Sache noch, weil ich habe es auch gestern nochmal rausgeschrieben, weil ja Leute dann auch schon gesagt haben, so quasi, hey, wie kann das denn sein? Ich dachte, solche langen Verträge dürfen nicht mehr abgeschlossen werden. Nee, die Verträge, also es ist so, die UEFA sagt, schreibt vor, 5 Jahresverträge Maximum, außer nationales Recht sagt, du darfst mehr. Die Premier League bzw. England erlauben das, du kannst endlos unterschreiben, wenn du Bock hast, da gibt's keine Grenze. Einzig, und das war der Einschub, den wir letztes Mal gemacht haben, da musst du auch nochmal nachdenken drüber, Ablösesummen dürfen nicht mehr über mehr als 5 Jahre abgeschrieben werden. Das war ja das Konstrukt damals bei Mudrik zum Beispiel, dass man gesagt hat, man gibt ihm einfach einen 9-Jahres-Vertrag oder ich weiß nicht mehr genau, was war, 7, 6 irgendwas, und schreibt es dann über einen längeren Zeitraum ab. Das darf nicht mehr passieren. Deswegen, da muss man kurz sauber sein, da er ja keine Ablösesumme bezahlt bekommen hat oder beziehungsweise kein Verein bezahlt hat, ist das quasi hinfällig und da muss nichts abgeschrieben werden oder sonst irgendetwas. Das heißt, das ist alles in Ordnung.
Genau, dann ist es, glaube ich, einfach nur ein cleverer Zeitpunkt und wahrscheinlich auch business-wise ziemlich clever, auch den den ja wertvollsten, wichtigsten, wahrscheinlich beides, Spieler langfristig zu halten, nicht Gefahr zu laufen, zum Beispiel wie Liverpool, dann jetzt eben in so eine Situation zu gehen, dass du dann irgendwie hoffen musst, dass Real Madrid nicht irgendwas völlig Krasses auf den Tisch legt und du den dann plötzlich los wirst. Also, und von Haalands Situation aus oder Seite betrachtet, hast du ja auch schon gesagt, finde ich es auch ganz gut. Lass uns noch, bevor wir jetzt...
Ein Satz noch, keine Ausstiegsklausel. Die wurden eliminiert. Nur ein Satz noch, damit ihr das wisst. Ihr wisst auch alle, das kann dann trotzdem schnell gehen, wenn und so weiter. Und wenn er Stress macht und so weiter. Trotzdem, ich wollte es noch kurz gesagt haben. Also was wir wissen, keine Ausstiegsklauseln.
Ja, also das, glaube ich, liest man auch überall. Sämtliche Klauseln seien wohl gestrichen worden. Ich weiß nicht, ob es dann natürlich ein mündliches Agreement gegeben hat mit ihm, falls, für den Fall der Fälle. Aber ich meine... In 9,5 Jahren im Fußball können 18.000 Dinge passieren. Wenn der mit 29 sagt, ich würde gern nochmal, dann muss das halt nur der entsprechende Verhandlungspartner, der vielleicht ein Team ist, das wir heute noch gar nicht kennen, bezahlen.
Und Tottenham.
Ja, wer weiß. Wer weiß, was noch passiert. Und dann müssen die es halt bezahlen und dann steht City wieder oben, aber eigentlich ganz gut da. Das heißt, da würde ich sagen, das ist ganz clever. Lass uns noch über ein paar Transfers sprechen. Wir haben ja schon mal ganz kurz jetzt die von City angesprochen. Das ist erstaunlich hektisch, dieses Transferfenster, was aber irgendwie klar war, dass sie jetzt einfach versuchen müssen, im Winter Dinge zu machen, die sie jetzt sonst nicht so haben machen können. Ansonsten wäre mir, also vielleicht lassen wir da nochmal zwei Sätze dazu, Omar Marmoush, der ja jetzt ist immer noch nicht ganz fix, zumindest glaube ich, ist es immer noch nicht voll vermeldet von beiden Vereinen, aber er hat sich schon mal verabschiedet, das heißt, da laufen die Zeichen ziemlich klar darauf hinaus, würde ich jetzt einfach mal sagen. Wie gefällt dir der Deal so insgesamt?
Ja, mega gut. Du hast ja gestern, wir haben ja auch mal privat gesprochen, die brauchen jemanden, der in der Box was kreiert. Also Savinho und Doku sind einfach beides Außenspieler, die zu sehr draußen sind. Ich glaube, du brauchst so einen Spieler, der auch mal so in der Halbhöhe was machen kann, im Strafraum was kreieren kann. Deswegen gefällt es mir sehr, sehr gut. Ich finde, das ist genial von Eintracht Frankfurt, weil also 80 Millionen, sorry, also ja, der spielt natürlich, der hat herausragend ausgesehen, der konnte im Oktober, November ja gar nichts falsch machen. Trotzdem finde ich 80 Millionen ist eine Menge Geld und ich finde 50 hätten es, also wenn ich nur den Wert einfach, alles, was ich mir vorstellen würde, ich weiß, die Zeit ist krank, der Winter ist krank, bla 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 bla, alles in Ordnung. Ich finde 50 hätten auch gereicht, aber also nur den Wert betreffend des Spielers, weil ich einfach nicht glaube, dass der jetzt noch so einen großen Schritt machen wird. Ich kann mich auch gerne täuschen. Ich finde 80 ist ein bisschen viel, aber ist ja super für Eintracht Frankfurt. Deswegen super, 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 super. Ich weiß nicht, ob ich, wenn ich verantwortlicher wäre, 80 Millionen für Marmoush zahlen würde. In der jetzigen Situation mit dem Stress und mit dem Druck vielleicht ja, aber ob es dann mir, ob es in der gesunden Zeit wert wäre, weiß ich nicht.
Ja, ich habe da schon auch meine Fragezeichen. Also Glückwunsch an Markus Krösche. Das ist so unglaublich, was der seit Jahren macht. Und natürlich auch Trainerteam und so von Frankfurt. Ob das so hundertprozentig aufgeht, weiß ich nicht. Dann gibt's noch einen weiteren, also wir reden jetzt nicht über die vielleicht noch passieren werden. Ich glaube, da sind wir auch zeitlich schon zu fortgeschritten. Ich habe ja durch meinen Mikrofonwechsel ein bisschen die Zeit aus den Augen verloren. Aber Romain Esse ist zu Crystal Palace gewechselt. Junger Mittelfeldspieler von Millwall. Das ist mehr vom Crystal Palace Business, glaube ich. Jadon Philogene haben wir schon mal kurz gesagt, vorhin im Everton-Segment zu Ipswich Town, von dem ich nach wie vor denke, dass wir eigentlich noch was sehen müssten. Freue mich sehr drauf. Dass das passiert ist, dann haben wir noch
Ben Godfrey zu Ipswich,
leihweise. Auch da, selbes Spiel. Das ist nicht alles, was wir von dem gesehen haben, glaube ich einfach nicht. Ich mag den Spieler sehr, sehr gerne.
Also der war gestern eine absolute Katastrophe.
Ja klar, ich weiß auch, dass der seine Schwächen hat, aber ich mag den Spieler eigentlich gerne und ich glaube, da könnte auch noch was kommen. Dann haben wir noch Donny Malen, vor allen Dingen zu Aston Villa, 25 Millionen von Dortmund. Ja. Auch da Glückwunsch in erster Linie an Dortmund. Es ist ganz schön viel Geld für jemanden, von dem ich nicht so überzeugt bin. Gar nicht so sehr, was das Spielerprofil betrifft. Das ist, glaube ich, so ein später Diaby-Ersatz, wenn man es mal auf den Punkt bringen möchte.
Bei Villa. Ja, und vor allem auch, ich glaube, dass wenn du gibst Philogene ab, den kannst du abschreiben als Homegrown Player. Der wird in deinem Buch, du kriegst quasi das gleiche Geld, du tauschst den Spieler 1:1, was das Geld betrifft, kriegst aber durch das, dass er Homegrown Player ist, in deiner Bilanz doppelt so viel gutgeschrieben, so quasi. Die Rechnung ist jetzt nicht 1:1, aber ungefähr so ist es. Dementsprechend wirst du einfach sagen, okay, wir schlucken die Kröte und geben den ab, holen fürs gleiche Geld jemanden, der ungefähr das gleiche kann, was ähnliches kann, zumindest von der Qualität her. Und weil du halt weißt, das hat Unai Emery vor der auf der Pressekonferenz auch gesagt, Wenn wir nicht in der Champions League landen, kann es sein, dass wir Spieler verkaufen müssen. Das heißt, die werden schon vorrechnen, bin
ja,
ich mir sicher.
Ja, gut möglich. Ich hätte es trotzdem nicht gemacht, weil ich Donny Malen zu oft gesehen habe. Deswegen, Phil Billing weg von Bournemouth leihweise, das hat mich sehr überrascht, muss ich sagen. Dafür haben sie Julio Soler geholt als Linksverteidiger. Sagen viele schon mal, das könnte auch ein Vorgriff sein. Junger Mann, Unnationalspieler in Argentinien. Hab mir ein paar Highlight-Videos angeschaut, gefällt mir ganz gut. Und sagen viele natürlich, das ist der Vorgriff, weil Kerkesh wahrscheinlich über den Sommer hinaus nicht zu halten ist, weil er einfach viel zu gut ist. Und Wolverhampton hat endlich einen Innenverteidiger in Akpadu bekommen von Stade Rennes, 20 Millionen. Ich glaube, da ist auch völlig egal, wer, Hauptsache es ist einer da, typischer Wolfstransfer, der Typ ist schon 27, hat aber ein paar ganz gute Wochen jetzt gehabt oder eigentlich Jahre bei Rams und ist deshalb wahrscheinlich einer, der ins Beuteschema passt. Und ansonsten, glaube ich, haben wir jetzt aber nicht großartig was verpasst in den letzten Wochen. Es ist immer noch so, Antonin Kinski, Tonda Kinski, der zu Tottenham gegangen ist, einfach nur, haben wir aber auch schon gesagt, um Fraser Foster, glaube ich, in der letzten Episode so drin zu ersetzen. Das heißt, wir müssten auf dem Stand sein und ich finde es immer noch erstaunlich, dass PSA offensichtlich so effizient zumindest ist, dass sich nichts gerührt hat. Wir haben 20 Tage Januar und es ist immer noch alles relativ entspannt.
Ja, das heißt aber, dass vier Mannschaften ja angeblich Punktabzug droht, dass die werden bekannt gegeben, irgendwann mal heißt es, noch ist nichts passiert, deswegen, das werden wir sehen. Einen Nachruf haben wir natürlich noch zu machen. Ist klar, ich glaube, da können wir es dazu machen. Dennis Law ist im Alter von 84 Jahren verstorben. Das glaube ich, werdet ihr wissen oder werdet es mitbekommen haben. Gab ja auch Schweigeminuten, beziehungsweise ich mag diese Minute des Applauses irgendwie viel, viel mehr, weil ich glaube, einem Spieler zu applaudieren, was der geleistet hat, einem Menschen zu applaudieren, was er geleistet hat, ist, glaube ich, hat für mich irgendwie in meinem Herzen irgendwie mehr Charme, als einfach eine Minute leise zu sein. Das hat sowas. Also ich weiß nicht, ich finde es schöner irgendwie, lebensbejahender, um dieses schöne Wort mal zu verwenden. Im Alter von 84 Jahren verstorben, der einzige Schotte, der jemals den Ballon d'Or gewinnen konnte, lange Zeit bei Manchester United war, ich habe es gestern gesagt, auch im Spiel, auch bei Manchester City, was viele nicht wussten, also das heißt auch da, der Mann, der zum Himmel zeigte, wie es so schön geschrieben hat, die Überschrift, absolute Fußball-Ikone, absolute Legende und ja, einer der ganz Großen in einer großen Zeit von Manchester United und den haben wir verloren und deswegen, der soll immer in euren Herzen bleiben, weil jeder, glaube ich, hat mit dem eine Verbindung, den Namen hat jeder schon mal gehört und ist einfach eine absolute Fußball-Ikone aus einer Zeit, in der Fußball noch ganz anders war.
Der King, wer schon mal im Old Trafford war, der kommt nicht vorbei, weil da steht eine Statue, die Trinity-Statue, einer der, glaube ich, begabtesten Torjäger, die es je gegeben hat. Haben ja jetzt alle. Das ist ja immer das Schöne dann in England, dass dann viele schöne Worte gefunden werden. Und ich glaube, Sir Alex Ferguson hat auch nochmal gesagt, das ist einer, der hat Tore erzielt, wo es gar keine Tore gab. Und war noch dazu, und das ist auch überdurchschnittlich oft rausgekommen, super, super Typ, der zwar fordernd war, aber immer das Richtige an Ratschlägen parat hatte für Leute. Und bin mir ziemlich sicher, dass da viele, viele Blumen vor dieser Statue liegen. Und deswegen, ja, völlig richtig, dass du das nochmal so ansprichst, bevor wir von dannen ziehen, Dennis Law nicht mehr unter uns.
In diesem Sinne, er möge in Frieden ruhen, wie ich es auch in den Spielen immer sage. Und natürlich nochmal das obligatorische Cheers.